weil ich mich mit dieser ganzen Thematik, mit meinen Eltern, mit meiner Kindheit, auch mit diesen ganzen Beziehungsthemen schon so lang auseinandersetze und beschäftige und mir ja wirklich so sehr wünsche, dass es einfach endlich gut wird.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich. Und heute ist Alex bei mir und Alex bezeichnet sich selbst als Fan der ersten Stunde, was diesen Podcast hier betrifft. Also er hat alle Folgen gehört und er hat auch schon ganz viele Bücher von mir gelesen und kommt mit einem Thema, das er trotzdem irgendwie nicht so richtig in den Griff bekommt. Und zwar, dass er sich auf Dauer immer nicht so richtig auf eine Frau einlassen kann, dass dann immer viele Zweifel kommen. Und inzwischen weiß er schon gar nicht mehr, ob er eine Beziehung zu einer bestimmten Frau will oder nicht will. Also er ist nur am Rumschwimmen. Und klar leidet er unter Bindungsangst, aber dieser tiefe innere Knoten, den kriegt er irgendwie nicht so richtig zu fassen. Und genau da gehen wir heute dran. Hallo Alex, du hattest ja ein bisschen weitere Anreise, hast du mir eben erzählt. Und ja, wofür lohnt sich die Anreise hierher? Mit welchem Thema kommst du?
Ja, hi Steffi. Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich unglaublich freue, hier sein zu dürfen, weil ich den Podcast gefühlt schon ewig höre. Ich habe keine einfache Antwort. Ich habe keine einfache Antwort auf die Frage, weil es gefühlt so komplex ist und schon so lang da ist. Aber ich habe schon immer irgendwie ein Thema mit Frauen, Beziehungen und Bindung, das sich über mein Leben aber irgendwie verändert hat. Und mittlerweile, ich werde dieses Jahr 40 und dieses Thema macht mittlerweile einfach einen Riesendruck auf mich.
Erzähl, was ist es denn genau?
Früher war es so ganz klassisch, also in meinen 20ern würde ich sagen, da war es so ein klassisches Muster mit, ich lerne eine Frau kennen und finde sie richtig gut, lass mich dann auch relativ schnell ein und dann meistens so nach einem Zeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr war dann irgendwie so, als wäre es dann, ja, so ein, als wäre das dann weg irgendwie. Oder es wird dann halt von diesem Hoch, wird es dann zu einem Neutral. Und das hat dann irgendwie immer dazu geführt, dass die Frauen dann irgendwann so gesagt haben, ja, irgendwie fühlt sich so an, als wäre da nichts mehr von dir oder es kommt nichts mehr und liebst du mich überhaupt noch und sowas. Und ich habe mir immer gedacht, es ist doch alles okay. Liegt's an mir? Liegt's an ihr? Und leider hat es dann entweder dazu geführt, dass es dann zu einer Trennung kam oder ein anderes Phänomen. Ich habe irgendwann dann schon angefangen, mir andere neue Beziehungen daneben aufzubauen.
Du sagtest eben, du hättest das nicht verstanden, für dich war alles okay, aber du hast doch selber gesagt, dass die Gefühle plötzlich weg waren. Das war doch nicht okay.
Es war... Also
diesen Widerspruch verstehe ich nicht ganz. Also du hast ja selbst gesagt, wieso, ist doch alles okay, aber hast ja selbst beschrieben, dass dein Gefühl so auf neutral geschaltet hat.
Ich dachte, das wäre normal, so nach einem halben, dreiviertel Jahr, dass dieses Hoch einfach weg ist.
Diese krasse Verliebtheit, diese Anfangsverliebtheit lässt schon nach. Mhm. Aber es ist ja trotzdem sowas wie Liebe und Verbundenheit, die dann im besten Fall entsteht. Aber bei dir scheint es ja weniger gewesen zu sein. Den Frauen ist es ja auch aufgefallen. Ne?
Ja, dieses, ich sag's jetzt mal krass, dieses sexuelle Interesse war dann halt auf einmal irgendwie wie weg.
Genau, ja. Das fällt ja schon auf.
Ja, ich geb dir recht, ja. Aber das Zwischenmenschliche war für mich immer noch da.
Ja gut, aber ich meine, du bist ja jetzt nicht irgendwie 70, wo man dann vielleicht sagt, ja gut, Händchen halten ist ja in unserem Alter auch ausreichend, aber in jüngeren Jahren, dann ist ja schon komisch, wenn so nach einem halben Jahr oder so plötzlich das sexuelle Interesse völlig abstirbt und vor allen Dingen die Frau fühlt sich dann ja auch so gar nicht gewollt und begehrt. Das ist ja auch für sie ein sehr zurückweisendes Gefühl sozusagen. Sag mal, Alex, ich muss dich mal so ganz direkt durch die Mitte fragen. Was du ja beschreibst, sind doch klassische Bindungsangst-Symptome. Hast du dich damit nicht beschäftigt, wenn du sagst, du hörst meinen Podcast immer?
Ja, doch, natürlich habe ich mich damit beschäftigt. Ja? Und vieles habe ich dadurch natürlich auch gelernt und weiß es heute irgendwie kognitiv, aber wie gesagt, irgendwie hat sich das dann auch, da ist noch was anderes, was ich nicht beschreiben kann. Es gibt da irgendwas in mir, das die Worte dafür zu finden, ist so schwierig, weil ich sage jetzt einfach mal, also ich war auch in Beziehungen mit Frauen, von denen ich gar nicht wusste, ob ich mit denen in Beziehung sein möchte. Ich habe mit Frauen geschlafen, die eigentlich überhaupt gar nicht mein Typ waren. Aber
hast du dich sozusagen auflesen lassen?
Ja, das hört sich blöd an, aber es ist irgendwie so. Mhm. Ja, und vor allem in den letzten Jahren ist es dann irgendwie so geworden, dass ich, wenn ich jemanden kennengelernt habe, dann gar kein Gefühl mehr gehabt habe, finde ich den gut, finde ich den nicht gut. Und dann wollten die mit mir aber immer gern eine Beziehung haben nach einer gewissen Dating-Phase, was ich ja auch immer nachvollziehen kann. Aber ich habe es im Gegensatz zu früher, wo ich dann gesagt habe, hey, ja klar, lass probieren, ist es heute nicht mehr. Heute ist es so ein Ja und Nein. Mhm. Ich möchte ihn nicht verlieren. Nein, ich möchte das, was alles damit kommt, nicht
leben. Und was kommt damit alles? Was ist deine antizipierte Befürchtung?
Die Erwartung, die Verantwortung,
Es ist so ein klassischer Fall von Bindungsangst mit allen Symptomen, die dazugehören. Ne? So.
Fertig. So.
Da tauchen wir jetzt einfach mal tiefer. Also es ist ja irgendwie auch schlimmer geworden, wenn ich das richtig verstehe, weil du immer weniger weißt, was du willst.
Und wenn ich dann in so einer Beziehung bin, auch nicht mehr weiß, habe ich mich jetzt dafür entschieden oder bin ich da jetzt halt drin gelandet?
Ja.
Und ich komme gleichzeitig aber auch nicht mehr raus.
Ja, das passiert halt, wenn man selber so wenig letztlich Kontakt zu seinen Wünschen, Gefühlen und Bedürfnissen hat, dass man ja selber gar nicht so richtig weiß, was man will. Ja. Und was ja auch ganz offensichtlich ist, dass du dich gar nicht gut abgrenzen kannst. Also du bist eigentlich schon vom Typ her ein Erwartungserfüller.
Ja.
Und angepasst, eigentlich sehr angepasst. Und deswegen fühlt sich das ja irgendwann auch immer eng bei dir an in der Beziehung. Ne? Oder dass du diesen Erwartungsdruck spürst, weil du ja auch gar nicht mit einem guten Gefühl Nein sagen kannst.
Das Problem ist, dass ich mittlerweile den eigenen Bezug oder das eigene Gefühl zur Realität verloren habe. Eben auch dadurch, dass ich mittlerweile schon so viele Podcasts von dir gehört habe oder auch gelesen habe, stelle ich mir dann jetzt auf einmal in so Beziehungen so Fragen wie, ist es jetzt irgendein System, das mich hier rausbringen möchte? Wenn ich auf einmal so Projektionen habe wie, ist die überhaupt sportlich genug?
Entschuldigung, der Hund knurrt ein bisschen im Hintergrund. Also ich hoffe, es ist nicht mit in der Aufnahme. Und falls doch, bitte ich das zu entschuldigen. Also, dass das irgendein System ist?
Dass ich halt mittlerweile nicht mehr weiß, ist es jetzt gerade ein System, das da anspringt aus Bindungsangst, das mir jetzt sagt, die Frau ist nicht gut genug, schnell weg hier. Oder ob das so ist, dass ich irgendwie so bedürftig bin, was dieses Thema Zuneigung, Liebe, Beziehung angeht, dass ich nicht mehr selber frei wählen kann oder gewählt habe.
Ja, aber es ist ja, sind ja alles Variationen derselben Kernproblematik, dass du nicht gut genug verbunden bist mit deinen Wünschen und deinen Gefühlen. Sonst wärst du ja wesentlich klarer. Na, und dadurch schwimmst du so ein bisschen rum, weil du dadurch ja auch viel über den Kopf entscheiden musst, ne? Weil du nicht so richtig innerlich verbunden bist. Und darum geht es ja. Und deswegen wäre das jetzt wichtig, dass wir an der Stelle mal tiefer tauchen, wie es denn dazu gekommen ist, dass du eher überangepasst bist und schlecht verbunden bist mit deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Mhm. Wie war das denn früher bei dir daheim? Wie bist du denn aufgewachsen?
An frühe Zeiten kann ich mich nicht gut erinnern, nicht gut bis gar nicht.
Wie lange ist frühe Zeiten? Also welches Alter denkst du jetzt da?
Das ist so eine schwierige Frage, aber gefühlt komme ich vielleicht bis zum 12. Lebensjahr. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 6. Und ich kann mich gar nicht an eine Zeit erinnern, wo meine Eltern zusammen gelebt haben. Also es gibt in meiner Welt kein Bild, wie wir zusammen als Familie gelebt haben. Ja, sondern ich kenne meine Erinnerung eigentlich erst so, wo wir 3 Kinder mit unserer Mom allein waren.
Also ab 12 sagtest du erst?
Ich kann ihm nur ganz schlecht irgendwie ein Alter geben.
Der Alex, der sagt ja hier, dass er sich eben schlechter an seine Kindheit erinnern kann, dass so richtig konkretere Erinnerungen erst so ab dem 12. Lebensjahr wieder einsetzen. Und das ist ein Phänomen, was mir doch nicht selten begegnet. Also es gibt nicht wenige Menschen, die genau das formulieren, dass sie eigentlich kaum noch Erinnerungen an die Kindheit haben. Und das ist leider immer ein Hinweis darauf, dass die Kindheit nicht besonders rosig gewesen ist, weil glückliche Kinder haben viele Kindheitserinnerungen und die unglücklichen leider nicht so sehr, weil das Gehirn hat eigentlich keinen Grund, etwas zu verdrängen, was schön war. Das Gehirn verdrängt eher so an den Stellen, die schmerzhaft sind, also wo schmerzhafte Gefühle mit verbunden sind. Und das wird auch bei Alex so sein. Und ich denke und hoffe, dass wir auch noch an diese schmerzhaften Gefühle rankommen in diesem Gespräch. Und im Übrigen gebe ich immer allen den Tipp, die sagen, ich kriege meine Kindheit nicht so richtig zu fassen, wie soll ich denn damit arbeiten? Dann sage ich immer, irgendwo setzt deine Erinnerung doch wieder ein. Also was weiß ich, in Alex Fall, wenn du 12 Jahre alt bist. Und dann nimm doch einfach mal die Erinnerung und stell dir vor, wie waren meine Eltern wohl drauf, als ich jünger war? Also man kann auch über so eine Konstruktion die Brücke zur Vergangenheit schlagen. Also wenn die Mama zum Beispiel auch, wo man 14 Jahre alt war, ein bisschen kühl, zurückweisend, schwierig oder kompliziert gewesen war oder was auch immer, sich einfach mal vorzustellen, wie war das dann wohl als Kind mit ihr? Damit kann man dann auch schon ganz gut arbeiten und oft kommen dann doch wieder alte Erinnerungen und alte Gefühle auf, wenn man diesen Brückenschlag in die Vergangenheit macht. Du sagtest, die Eltern waren immer getrennt und ihr wart bei eurer Mutter. Mhm. Und hattet ihr Umgang zum Vater?
Mhm. Ja, da gab es so eine Regelung, dass man jedes zweite Wochenende, glaube ich, beim Papa ist. Aber das war komisch, weil ich kann mich daran erinnern, dass mir Kinder irgendwie, warum auch immer, nicht zum Papa wollten. Mhm. Aber das hört sich so nach Anschuldigung an, aber ein Stück weit hat es meine Mom auch irgendwie geschafft, das zu einer Bestrafung zu machen. Sie hat gesagt, wenn ihr euch nicht lieb verhaltet, dann müsst ihr zum Papa. Mhm. Solche Aussagen gab es. Ja. Deswegen hat so dieses wir müssen jetzt zum Papa, hat sich irgendwann angefühlt wie
eine Strafe.
Wie eine Strafe, ja. Dabei war es das eigentlich gar nicht. Ich habe vereinzelte Situationen in meinem Kopf, wie wir bei meinem Papa waren, mir Kinder liegen im Bett, er liest was vor und hat sogar Kassetten für uns aufgenommen, wo er was vorliest, die er uns hat zukommen lassen.
Also eigentlich war der Papa lieb.
Ja, Aber trotzdem war da irgendwas, dass wir da A, nicht hin wollten und B, ja, irgendwie versucht haben, da so schnell wie möglich zurück zur Mama zu kommen.
Also meine Vermutung ist, dass eure Mom euch bewusst oder unbewusst, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber so ein bisschen manipuliert hat und ihr früh so das Gefühl hatte, vielleicht wir müssen auch ein bisschen zu ihr halten. Also dass da irgendwas war. Ich meine, die Eltern waren ja getrennt und irgend so, ich formuliere jetzt mal ins Blaue und du spürst mal, ob das möglich ist, sowas wie so ein diffuses Verantwortungsgefühl auch für die Mutter.
Bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich war der, der irgendwie rebelliert hat.
Okay.
Ich war der Anstrengende. Das habe ich auch oft genug zu hören bekommen.
Gegen was rebelliert?
Mich richtig zu verhalten, richtig zu sein.
Gut, ja, aber man rebelliert ja auch da, wo man einen gewissen Druck verspürt, oder?
Mhm.
Was war dein Druck oder was hat dich so angepisst auf gut Deutsch, als du jünger warst? Also wo hast du den Druck gespürt oder den Erwartungsdruck?
Ja, der Erwartungsdruck war, nicht zu lasch zu fallen, sich richtig zu verhalten, lieb zu sein, nicht zu viel zu sein. Ich bin früher, also in der Grundschule, da waren meine Eltern schon geschieden, bin ich ganz oft von der Schule heim, weil ich so Heimweh hatte, obwohl die Schule nur ein, zwei Straßen weiter war. Und dann haben sie mich immer heimgeschickt und als ich heimkommen bin und ich für mich eigentlich irgendwie so, endlich bin ich wieder bei meiner Mama, war das von ihrer Seite aus eher so, oh, du schon wieder, was machst du hier? Also jetzt natürlich verständlich, weil sie anderes zu tun hat, sie musste ja Geld verdienen, als mich irgendwie auf mich aufzupassen, aber...
Würdest du sagen, dass du so eine bisschen anklammernde Bindung zu deiner Mutter hattest?
Mhm, auf jeden Fall.
Also es hat sich nie so richtig sicher angefühlt?
Mhm.
Nee?
Mhm. Es gab wohl mal, hat man mir im Nachhinein erzählt, gab wohl den Fall, dass wo ich ein Jahr alt war, dass sie mich zu meiner Tante gegeben haben und dann für 2 Wochen in Urlaub geflogen sind. Und ich dann, also ich muss schrecklich geweint und geschrien haben, so dass sie den Urlaub nach 2 Wochen abbrochen haben und wieder heimkommen sind. Aber vielleicht ist das irgendwie eine Erklärung dafür, dass es in mir dann eben so ein anklammerndes Verhältnis dann irgendwie gab oder so Verlustangst oder...
Verlustangst, mhm. Das könnte eine Begründung sein. Es kann aber auch sein, dass auch durch andere Umstände sich deine Beziehung zu deiner Mutter irgendwie nicht sicher genug angefühlt hat. Vielleicht auch durch die Trennung der Eltern. Dann entsteht bei manchen Kindern die Fantasie, die Mama könnte auch noch weggehen, wenn der Papa weg ist. Vielleicht auch, weil du noch 2 Geschwister hattest, dass das ja nicht immer auch nur exklusiv war mit der Mama, da gab es ja noch 2 andere.
Mhm.
Auf jeden Fall hat es sich nicht so richtig sicher angefühlt.
Nee, ich habe da keine gute Verbindung zu dem Gefühl zu der Zeit, wie ich mich zu der Zeit gefühlt habe. Aber ja, es war schon, ich hatte ein hohes Bedürfnis. Ich hatte ein hohes Bedürfnis, das nicht erfüllt wurde.
Ein hohes Nähebedürfnis, das nicht erfüllt wurde. Ja. Also ist da so eine unerlöste Sehnsucht in dir.
Mhm.
Bis heute?
Ich glaube, ja.
Mhm. Und auf der anderen Seite höre ich raus, hatte Nähe auch ihren Preis? Du hast ihn eben aufgezählt. Ich muss lieb sein, ich muss Erwartungen erfüllen. Mhm. Ich darf nicht zur Last fallen. Hat es eben so mehrere Aspekte aufgeführt.
Ja.
Anforderungen.
Mhm.
Bedingungen, die erfüllt werden müssten, um diese ersehnte Nähe zu bekommen.
Das hat sich leider auch wirklich durchgezogen bis in meine späte Jugend eigentlich wirklich. Ja, es ging so weit, dass mich meine Mom, und ich weiß nicht, wie alt ich da war, 14, 15, dass sie meine Sachen gepackt hat und mich vor die Tür gestellt hat, weil ich mich nicht so verhalten habe, wie es in ihr Leben gepasst hat. Und dann bin ich 2 Tage lang irgendwie, habe ich bei Freunden übernachtet.
Mit 14?
Ja, und bin durch die Straßen gelaufen und irgendwann bin ich, man würde in der Bildsprache sagen, wie so ein Hund mit eingezogenem Schwanz, bin ich zurückgekommen, habe geklingelt und habe gesagt, tut mir leid, ich verspreche, dass ich mich so verhalte, wie es passt. Ja, und dann durfte ich wieder rein, durfte wieder in mein Zimmer und ja.
Wie fühlst du dich gerade, wenn du dich daran erinnerst?
Traurig. Ja.
Also sagen wir mal so, du hast dich jetzt nicht bedingungslos geliebt gefühlt von deiner Mutter, sondern immer nur unter der Bedingung, dass du so funktionierst, wie sie es sich wünscht. Und sonst gab es krassen Liebesentzug. Sonst wurdest du verstoßen.
Ja. Sie wollte mich wohl sogar auch schon mal weggeben, als ich noch jünger war, also weil ich so schwierig war.
Also du hast eigentlich so die Botschaft erhalten, ich bin ein schreckliches Kind, oder? Mit mir kann man das nicht aushalten, selbst meine eigene Mutter nicht. Das zieht dich gerade ganz schön runter, ne?
Ja, weil es schon krasse Worte sind.
Wenn man das so gespiegelt bekommt, gell?
Ja.
Ja, der Alex ist ja an dieser Stelle des Gesprächs richtig getroffen und bewegt. Das nehme ich hier im Aufnahmestudio natürlich noch deutlicher wahr, weil ich ihn auch sehen kann. Und er war dann ja selber überrascht, dass da doch noch so viele schmerzhafte Gefühle da sind. Und das ist etwas, was in einer guten Psychotherapie häufig passiert. Oder manchmal auch in einem Gespräch mit einer Freundin oder so oder mit einem anderen außenstehenden Menschen, dass Gefühle, die eigentlich da sind, erst dann so richtig spürbar und damit auch so richtig wahr werden, wenn es von außen nochmal gespiegelt wird. Das nennt man auch die Validierung von Gefühlen. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess in der Psychotherapie, dass die Gefühle des Klienten oder der Klientin validiert werden, weil die Klienten ja oft gar nicht selber so sicher sind, ob sie überhaupt auch ein Recht auf das Gefühl haben, ob das wirklich alles so war und sich selber dann gar nicht so die Erlaubnis geben, das zu fühlen. Und ich denke, hier war eben dieser entscheidende Moment, dass ich an mehreren Stellen ziemlich klar formuliert habe, wie verletzend das war mit seiner Mutter und dass sie sich wirklich da sehr ungeschickt und nicht korrekt verhalten hat. Und dadurch wurde das nochmal wahrer für ihn. Ja, das war wirklich so, ne? Die Steffi sieht das so. Und dann hat so ein Gefühl plötzlich erstmal die richtig innere Erlaubnis, auch gefühlt werden zu dürfen. Und dieser Kontakt zu diesen alten Verletzungen, der ist so wichtig, um diese Verletzungen letztlich auch zu bearbeiten und zu integrieren.
Ja, ist ja nicht so, als wäre das jetzt was, womit ich nie irgendwie mal einen Kontakt hatte oder sowas, aber es ist schon gerade schwierig, das so zum Hören, ja.
Wenn du jetzt mal so in dich tauchst, ne, du bist ja sowieso schon gerade da, und mal in dich spürst, was sind denn deine tiefsten inneren Glaubenssätze, die du von daheim mitgenommen hast?
Bin zu viel, ich bin anstrengend, ich reich nicht aus.
Ja. Ich darf nicht ich sein.
Alles so dieselbe Richtung, ja.
Genau. Hm. Das sind deine Glaubenssätze. So geprägt von deiner Mutter. Wenn wir jetzt in der Langzeittherapie wären, sind wir ja nicht. Ich habe ja immer nur dieses eine Gespräch, würde natürlich die Rolle des Vaters, da würden wir noch viel, viel tiefer tauchen oder über die verschiedenen Sitzungen natürlich das noch viel besser differenzieren können. Aber für den fetten roten Faden haben wir jetzt eigentlich schon genug, wenn wir mal nur auf den schauen. Und der ist ja, ich bin zu viel, mich kann man so wie ich bin nicht lieben.
Ja. Ja.
Und wenn man es doch können sollte, dann muss ich mich sehr stark anpassen und Erwartungen erfüllen.
Das fasst ganz gut zusammen, ja.
Ja. Ja, und dann kommt wahrscheinlich schon der kleine Rebell dann irgendwann und sagt, einen Scheiß muss ich. Ja, also.
Ja, der kann schon auch ganz schön groß sein. Der ist nicht nur klein, ja, der kann schon auch ganz schön groß sein.
Genau. Dann schlägt das um und dann wirst du autonom und sagt, ich scheiß auf euch, ja. Bäm. Ich mach, was ich will.
Ja, das ist in Freundschaften zeigt sich das auch. Also ich habe dieses Gefühl, reiche ich hier überhaupt grad? Kann ich mithalten? Das geht auch in freundschaftlichen Beziehungen so. Und früher war ich auch relativ schnell darin, dass wenn ich gemerkt habe, okay, die ziehen sich zurück, ja, dann mach doch ich vorher den Cut.
Ja. Ja. Also bevor ich verlassen werde, verlasse ich lieber selbst, ne? Also so. Ja, und damit haben wir ja den Schlüssel für dein Problem schon gefunden. Ne? Mit diesem tiefen Programm gehst du ja in Liebesbeziehungen. Ich sag mal so, es kann ja gar nichts werden. Ne? Also einerseits ist da so eine richtige Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit, wie bei der Mama auch.
Auf jeden Fall.
Ja, bei dem gleichzeitigen Wissen, dass es die nicht gibt, zumindest nicht für den Preis, dass du selbst bist.
Es hatte ich ja aber wirklich schon Beziehungen mit ganz tollen, liebevollen Frauen, die ja alles mitgebracht haben.
Ja, aber dein inneres Programm lässt das nicht zu. Weil du kannst ja nicht wirklich vertrauen. Und du hast das Anpassungsproblem, weil es ja so tief in deinem Wissen drin ist, ich darf nicht ich selbst sein. So, und dann kommt natürlich auch so ein Gegendruck von dir, ne? Irgendwann ist die Frau ja dann auch nicht mehr die Begehrenswerte, sondern die eigentlich, die Druck verströmt. Die mutiert ja in deinen Augen dann von der Märchenprinzessin zur Feindin. Die zu viel will, die Erwartungen hat, die dir auf den Sack geht.
Auf den Sack gehen ist hart. So ist es nicht.
Aber so in der Richtung.
Ja, und das wird mit zunehmendem Alter auch nicht einfacher, weil jetzt natürlich auch diese ganzen Themen wie Familiengründung und das alles...
Der Druck nimmt noch zu, ne?
Der Druck wird größer, ja, und ich...
Ja. Also du hast ja im Grunde dieses Dauerdilemma, entweder ich bin in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Weil du ja total gelernt hast, du kannst nicht frei und in einer Beziehung sein, weil Beziehung heißt immer, ich muss mich extrem anpassen, ich muss mich irgendwie verbiegen. Also du kannst nicht gebunden und autonom sein. In deiner inneren Vorstellung, das ist tief in dir eingeprägt, weil du das so stark erlebt hast im Elternhaus.
Aber ich weiß ja, dass es nicht so ist, weil wie gesagt, ich habe schon Erfahrungen in Partnerschaft gemacht, wo also in der Partnerschaft zeigt sich das nicht so krass. Also da nehme ich es natürlich nicht so bewusst wahr, vor allem, weil da auch ganz oft Partnerinnen waren, die mir mehr als wahrscheinlich das übliche Maß an Freiheit gegeben haben. Also da sehe ich es einfach irgendwie.
Genau, und das ist es ja. Dein Programm ist falsch und du erkennst das auch mit deinem Erwachsenen-Ich. Also eben hat ja die Stimme der Vernunft aus dir gesprochen. Mhm. Und der vernünftige Erwachsene erkennt ganz klar, das stimmt doch so gar nicht. Mhm. Ne? Im Gegenteil, also die haben ja extrem viel Freiraum gegeben, was ja auch oft so eine Dynamik in bindungsängstlichen Beziehungen ist, dass die Partnerin dann immer noch mehr opfert an ihren eigenen Bedürfnissen. Hauptsache, du bleibst bei ihr. Der Alex reflektiert hier ja sehr sauber mit seinem erwachsenen Ich, dass das ja für die Gegenwart gar nicht so stimmt, dass die Frauen ihn beengen würden oder ihm nicht viel Freiraum gäben. Und sagt im Gegenteil, ich erinnere mich an Beziehungen, da hatte ich eigentlich sehr viele Freiräume. Und da habe ich natürlich sofort diesen Link zu der typischen Dynamik von bindungsängstlichen Beziehungen, weil es ja häufig so ist, dass der Bindungsängstliche sehr viel Unsicherheit auslöst. In dem Fall bei der Frau, er ist ja in heterosexuellen Beziehungen, dass die Frau natürlich so spürt, der kommt mir irgendwie abhanden, der ist emotional gar nicht mehr so präsent. Und dann setzt ja auf der anderen Seite eher so ein Klammerimpuls häufig ein. Also dass man so das Gefühl hat, ich muss den unbedingt bei der Stange halten. Und auch eine starke Verlustangst. Und dass man dann immer mehr Zugeständnisse macht. Also im Grunde genommen den Bindungsängstlichen Sachen zugesteht, die man eigentlich gar nicht so haben will. Zum Beispiel, dass man sich vielleicht nur einen Tag am Wochenende sieht und dann vielleicht noch einmal in der Woche, dass der andere oft Sachen alleine unternimmt, obwohl das eigentlich einem alles so gegen Strich geht, weil man viel lieber mehr gemeinsame Zeit verbringen würde. Also, dass immer mehr so innere Zugeständnisse von der anderen Seite gemacht werden, damit der Bindungsängstliche sich nicht gänzlich aus der Beziehung verabschiedet. Und das war so meine Assoziation, wo er sagte, ja, das war ja gar nicht so in der Beziehung, weil die Bindungsängstlichen sind ja oft die Alleinherrscher von Nähe und Distanz. Also letztlich, gerade aufgrund ihrer Schutzstrategien, sind sie voll in der Kontrolle, wie nah ihnen der Partner oder die Partnerin kommen darf und wo die Grenzen sind. Und ich denke, dass der Alex auch einige dieser Dynamiken ausgelöst haben wird mit seinem Verhalten. Also dein Erwachsenen-Ich erkennt das, aber dein Innerstes, dein tief geprägtes, das innere Kind oder man könnte sagen auch die Amygdala, also dein emotionales Zentrum, hat eine ganz andere Bewertung. Das hat die Bewertung, ich genüge nicht, so wie ich bin und Liebe gibt es nur um den Preis der Anpassung. Und dann kommt ein starkes Selbstschutzprogramm, was dann einsetzt, dass du innerlich wieder sehr auf die autonome Seite gehst, nach dem Motto, solange ich meine eigene Insel bin, kann mich keiner verletzen. Hm. Also du rutschst dann wieder in die Autonomie, nach der ersten Verliebtheit, da wo es darum ging, sich eigentlich wirklich einzulassen, wirklich zu vertrauen. Da hast du ein starkes Schutzprogramm, was dann hochfährt und dann verlierst du die Gefühle, dann fühlt sich das wie gleichgültig an. Du hast vor allem überhaupt keinen Bock mehr auf Sex. Das lässt dann alles nahe. Also alles, was so Bindung stiftet eigentlich, wird abgewehrt.
Mhm. Aber nicht bewusst.
Natürlich nicht bewusst. Wenn es total bewusst wäre, hättest du ja einen besseren Einfluss darauf.
Aber ich verstehe es dann nicht, weil in einer der gar nicht allzu fernen letzten Beziehungen war es eigentlich schon so, dass ich derjenige war, der gesagt hat, ich könnte mir mal vorstellen, irgendwie mal zusammenzuziehen. Oder ich war der Erste, der gesagt hat, was er fühlt. Und da war ich irgendwie so der treibende Part. Und ja, es ist wahrscheinlich die Dynamik, da war die andere Seite nicht so.
Genau. Da geht das. Wenn es eine Frau war, die sich nicht so auf dich eingelassen hat, die dir nicht sicher war, dann kannst du deinem Bindungswunsch natürlich freien Raum geben. Dann fühlt sich das sehr verliebt an. Das kippt erst in dem Moment, wo sie stehen bleibt und sagt, ja, ich will dich auch. Und dann kommen die Druckgefühle. Mhm. Bis dahin bist du in dem Programm, ich kämpfe um sie. Das ist dir bekannt, das kennst du von Mama. Ne? Kampf um Liebe, hinterherlaufen. Mhm. Und das fühlt sich auch wahnsinnig verliebt an. Aber wenn es dahin geht, jetzt müsste ich eigentlich vertrauen. Okay, ich habe sie überzeugt von mir, sie liebt mich jetzt auch und sie will eine feste Beziehung und sie will, dass wir zusammenziehen. Dann kommt plötzlich die Panik, also so innerlich unbewusst, jetzt müsstest du ja vertrauen. Mhm. Und dann kommt plötzlich die Sorge, oh Gott, jetzt muss ich ja dauernd liefern, jetzt muss ich mich hier immer anpassen. Jetzt muss ich Erwartungen erfüllen. Und das ist der totale Abtörner. Du lachst.
Mhm, ja, weiß. Ich gebe es ungern zu, aber das, ein Stück weit läuft es schon innen ab. Ja, also als ich das letzte Mal gefragt wurde, was ist denn so dein Problem, habe ich gesagt, oh ja, dieses, auf der anderen Seite ist ständig jemand, der will bestätigt werden, der möchte geliebt werden, der möchte gesehen werden. Und wie schaffe ich das denn, das die ganze Zeit zu geben? Und wann ist genug genug und genau, wann nicht?
Da hast du gar kein natürliches Verhältnis dazu, ja, weil du setzt dich da schon so unter Druck. Das tut jemand, der eine sichere Bindung hat, gar nicht. Ja. Hm. Schon allein deine Formulierung, die will ständig gesehen werden, ständig geliebt, so fühlt es sich in dir an, aber das natürlich stimmt so nicht. Mhm. Ja, aber das ist das, was du daraus machst. Mhm. Da siehst du mal, welchen Druck du dir auch selber machst. Das erkenne ich schon an deinen Formulierungen. Mhm.
Also das ist das, was es in mir sagt. Ich selber,
genau.
Ich selber sehe das natürlich ein bisschen differenzierter, aber das ist das.
Also der Erwachsene in dir, ja, sieht es differenzierter, aber das Schattenkind, das die alte Prägung, ist genau darauf programmiert. Und dein Erwachsenen-Ich sieht es sehr viel realistischer. Aber wenn die Gefühle innerlich davon nicht überzeugt sind, weil dein Gefühl durch deine ganze Prägung bist ja darauf ausgerichtet, Verletzungen zu vermeiden, nie wieder so verletzt werden, verlassen werden, vor die Tür gestellt werden. Und damit das nicht passiert, sorgst du unbewusst und innerlich dafür, dass es gar nicht so weit kommt. Du lässt dich gar nicht so tief ein, als dass du nochmal vor die Tür gestellt werden kannst.
Jetzt gehe ich ja schon seit einiger Zeit genau deswegen in Therapie, aber...
Aber?
Scheint sich ja wohl über die Jahre trotzdem nicht wirklich irgendwas...
Ich habe so das Gefühl, Alex, sonst wären wir ja hier beim anderen Punkt gestartet in unserem Gespräch. Ich habe so das Gefühl, dass in der Therapie gar nicht das richtige Thema so gut getroffen wird. Sonst wäre dir das ja klarer, was ich dir gerade gesagt habe. Mhm.
Klar ist es mir schon, aber die Gefühlswelt verändert sich nicht.
Alex, ich muss dir da jetzt leider ein bisschen widersprechen. Es war dir nicht so klar. Ich habe dich bis dahin hier begleitet und du sagtest eben noch vor einer Viertelstunde, boah, ist schon krass, wenn man das jetzt nochmal so gespiegelt bekommt. Ne? Mhm. Also dir ist klar, dass du ein Beziehungsproblem hast, aber dir war nicht klar, dass es dein Problem ist, dass du eine tiefe Prägung hast, so wie ich bin ich nicht liebenswert und ich muss mich furchtbar anpassen. Und dass dadurch die Druck, also dieses ganze Bindungsangstmuster bei dir, also bin ich mir ziemlich sicher, sag, wenn ich da wirklich, dann widersprich mir einfach, ich hatte nicht den Eindruck, dass dir die innersten Zusammenhänge so klar sind.
Vom Kopf her weiß ich schon immer, woher was kommt und auch so ein Gefühl dafür, weshalb das so sein könnte. Ja, es war nicht die einfachste Kindheit, es war nicht zu Teilen auch nicht die schönste Kindheit. Aber eben als Erwachsener denke ich ja schon immer irgendwie so, das mag mich ein Stück weit prägen, aber ich bin ja der Erwachsene, ich kann mich ja heute anders entscheiden. Nee,
genau, und das kannst du eben nicht, weil du die Gefühle mit ins Boot nehmen musst. Weil die Gefühle sind sonst immer stärker und sie sorgen ja dafür, dass deine Gefühle einfach auch absterben. Das ist ja das Problem. Und wenn du erst sehr verliebt bist und oder inzwischen schon noch nicht mehr das, hast du ja erzählt, und dann gehen die Gefühle weg. Also rein aus theoretischen Gründen ist es schwer, eine Beziehung zu, ne, von wegen der Erwachsene sagt, ne, aber wenn du gar kein Gefühl mehr hast, weil die alle weg sind und lebst dann aus theoretischem Beschluss mit einer Frau zusammen, das wird nicht funktionieren. Du kannst ja nicht rein theoretisch und vom Kopf her eine Beziehung gestalten.
Ja, das ist ja, wie ich zu Anfang gesagt habe, es ist ja nicht, also es ist wirklich nicht so, dass da dann alles irgendwie weg ist. Also ich verbringe dann auch dieser Wunsch nach Nähe mit der Person und alles ist noch da, aber so dieses tiefe Verlangen und so, das ist das, was dann weg ist.
Ja, das heißt, die körperliche Nähe wird eben abgespalten, ne? So, dann wird es mehr wie so ein tiefes Mögen, ne? Und aber das Verlangen ist ja nicht wirklich abgespalten. Das richtet sich dann auf andere Frauen und schon wieder hast du das nächste Problem. Also ja, das funktioniert ja so nicht. Irgendwas wehrt sich so in dir. Was ist es? Sehr viel Ja-Aber gerade irgendwie im Raum. Kannst du mal versuchen, deinen Widerstand in Worte zu fassen?
Fällt mir leider richtig schwer. Fällt mir leider richtig schwer, weil ich glaube, ich mir selber irgendwie auch schon gedacht habe, ich bin schon weiter, was das angeht.
Ach so, okay. Also was wie ein bisschen enttäuscht.
Ja, weil ich mich mit dieser ganzen Thematik, mit meinen Eltern, mit meiner Kindheit, auch mit diesen ganzen Beziehungsthemen schon so lang auseinandersetze und beschäftige und mir ja wirklich so sehr wünsch, dass es einfach endlich gut wird. Dass es schwierig ist, jetzt hier so gespiegelt bekommen, dass es nicht so ist.
Das ist ja was unheimlich oft ist. Also man versteht viele Sachen, man versteht Zusammenhänge und trotzdem ändert sich nicht wirklich was. Ja, das ist ja so ein Schicksal, was du mit Millionen von Menschen teilst, die das auch mal wieder formulieren. Theoretisch ist es alles klar, aber leider kann ich es nicht ändern. Ne? So, das ist es ja. Ne? Und ich glaube aber, und von daher möchte ich da jetzt mal Optimismus reinbringen an dieser Stelle. Wenn du dich fortan um dieses tiefer liegende Thema auch mit deinem Therapeuten zusammen intensiver kümmerst oder auch gerne nochmal mit Hilfe meiner Bücher und so, wo ich ja wirklich da auch durch die Übungen führe, ja, dann wirst du nochmal eine Abkürzung nehmen. Weil im Grunde am Ende des Tages, und das stelle ich immer wieder fest, also in all meinen psychotherapeutischen Gesprächen und, es geht am Ende um ganz, ganz wenig. Es geht nur darum, um diese tiefe innere Prägung, ich genüge nicht, wie ich bin. Und wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartung erfüllen. Das ist dein Programm.
Und wie löst man das auf?
Ja. Der Punkt ist, dass du im Innersten noch sehr identifiziert bist. Du glaubst das ja nach wie vor. Vielleicht nicht mit dem Kopf, aber vom Gefühl her. Vom Gefühl her ist das deine Wahrheit. Das heißt, vom Gefühl her bist du noch der kleine Junge, der Mama hinterherläuft. Verdrehst die Augen.
Das will ich nicht hören.
Willst du nicht hören? Mhm. Was jetzt? Trotzdem weitermachen, oder?
Klar.
Ja, was ist gerade in dir?
Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht sein. Ich bin erwachsen.
Ich weiß, aber es geht jetzt erstmal um selbstverständlich. Und was du jetzt machst, das ist übrigens pädagogisch für die da draußen hochwertvoll, weil du gehst in Widerstand. Hm. Und das machen ganz, ganz viele. Die sagen, ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Ja, und ich bin doch jetzt erwachsen und ja, so. Ich überspitze es jetzt, um es immer so deutlich zu machen. Man geht in Widerstand. Hm. Und deswegen ist ja dieses viel Zitierte, und mir hängt schon fast zu den Ohren raus, aber Selbstmitgefühl, wirklich eine goldene Brücke. Dass man eben nicht in Widerstand geht, sondern sich ein Mitgefühl für dieses innere Kind entwickelt. Sagt, oh je, du armer Junge, das war richtig schlimm damals mit der Mama. Richtig, richtig schlimm. Du hast ja so viel Mühe gegeben, du hast sie so lieb gehabt. Und eigentlich bist du immer wieder zurückgewiesen worden. Und das war richtig, richtig schlimm. Und deswegen glaubst du noch heute, im tiefsten Inneren, du bist nicht okay, wie du bist. Und dass du verlassen wirst. Früher oder später. Und das willst du nie wieder erleben. Nie wieder willst du vor die Tür gestellt werden. Und deswegen sind wir lieber die Ersten, die gehen. Dann behalten wir wenigstens die Kontrolle und unsere Würde.
Zu dem Preis, allein zu sein.
Genau. Der Preis ist allein sein. Und genau dafür, und ich merke ja hier, ich sehe dich ja, dass sich das berührt, was ich gerade sage. Dafür brauchst du diesen guten inneren Erwachsenen. Der ist ja bei dir sehr fit, dein innerer Erwachsener. Du bist vom Kopf her ja sehr reflektiert. Insofern hat sich das ja schon alles gelohnt mit deinen Therapeuten und deinen Selbstreflexionen. Das war keine Fehlinvestition. Du hast damit dein Erwachsenen-Ich sehr klar aufgestellt. Und das hilft dir jetzt natürlich. Was es braucht, ist die Verbindung zum Emotionalen, zum inneren Kind, also zu diesem kleinen Jungen in dir, der sehr traurig ist, der beschämt wurde, der zurückgewiesen wurde, der sich so nach der Liebe sehnt von der Mama und der in dir aber so ein bisschen isoliertes Dasein führt. Und dieser Teil ist es, der immer boykottiert. Nicht der kluge Erwachsene. Aber jetzt ist ja das Schöne, du kannst die beiden ja verbinden. Und gerade da hole ich dich jetzt auch wieder ab, weil du sagtest eben, oh, ich dachte, ich wäre schon viel weiter. Du bist sehr weit. Du bist in deinem Erwachsenen-Ich sehr weit. Und das wird dir jetzt auch helfen. Und da wärst du nicht, wenn du das nicht alles reflektiert hättest. Mhm. Da wärst du dann noch lange nicht. Aber jetzt hast es. Jetzt brauchst du eigentlich nur noch diese innere Verbindung viel stärker. Also eben nicht dieser Widerstand, das will ich nicht sein, sondern ja, und dieses Selbstwertgefühl, tatsächlich, so war das damals.
Das gibt's schon. Gleichzeitig eben gibt's da aber auch so dieses, ich will nicht, dass das immer noch so eine Macht über mich hat. Und manchmal komme ich wirklich noch in Momente, wo ich merke, wie mächtig das ist.
Ja, genau. Und ja. In dem Moment ist eben ganz wichtig, nicht in den Widerstand zu gehen und das beiseite zu schieben, sondern genau das Gegenteil zu machen, innezuhalten und zu sagen, ach, da bist du ja wieder. Was ist denn los? So, und dann, wir arbeiten hier ja mit Metaphern, weil sich damit viel besser arbeiten lässt, als mit diesem technischen, hirnmäßigen, die Amygdala, die schlägt dann aus und da, 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 da. Ist natürlich so, aber ich finde, so ist es griffiger, weil man so viel besser die Verbindung zu sich selbst herstellen kann. Oh je, das war ja damals wirklich schlimm. Ich weiß, du hast jetzt wieder panische Angst oder fühlst dich wieder super traurig oder bist wieder richtig wütend, weil du meinst, du müsstest dich jetzt so anpassen. Und da draußen wäre nur Druck. Also je nachdem, was gerade das Thema ist. Aber pass doch mal auf. Ich nehme jetzt irgendeinen willkürlichen Frauennamen. Die Anke, das ist doch nicht die Mama. Mhm. Und heute sind wir doch groß. Mhm. Und die Anke ist ein ganz anderer Typ. Und weil du das bei der Mama erlebt hast, heißt das noch lange nicht, dass du das bei der Anke wieder erlebst. Ja, also, dass du diesem inneren Kind, diesem Schattenkind, immer wieder erklärst, dass du heute in der Gegenwart bist und nicht in der Vergangenheit von damals. Weil dieser innere Teil berechnet immer die Zukunft aufgrund vergangener Erfahrung. Also es, ja, das Gehirn berechnet, damals habe ich das so erlebt, also wird es wieder so kommen. Ja. Und dann springen all deine Selbstschutzstrategien an, ne? Mit sexuell kein Bock mehr und
In Frage stellen,
Schwächen zoomen und. Genau. Mhm. Um wieder in die rettende Autonomie zu kommen. Weil sobald du wieder entbunden bist, also sobald du nicht mehr in der Verbindung bist, also kein Liebesband mehr da ist, kann dir auch keiner mehr wehtun. Und das ist natürlich ein tiefes Dilemma.
Schrecklich.
Ja. Aber das ist auflösbar. Also das kannst du unheimlich, daran kannst du wahnsinnig gut arbeiten. Vor allen Dingen, wenn man es mal einmal so richtig im tiefsten Inneren verstanden hat. Das heißt, das, was du theoretisch verstanden hast und reflektiert hast, deinen inneren Erwachsenen, braucht mehr Verbindung zu dem, was dich emotional natürlich, das Emotionale ist es ja letztlich, was entscheidet. Oft. Da ist dann die Urangst, die Urverlustangst. Mhm. Und die ist mächtig. Und da kommt der Erwachsene in dem Moment nicht gegen an.
Das ist ja dann auch wirklich so real.
Gell? Total
das
real.
Das ist so real.
Das sagen alle, dass es ja, so real ist. Aber je mehr man sich nach innen öffnet und sich traut, genau dahin zu gehen, wo du eben auch nicht hingehen wolltest, ja stimmt, da ist dieser verletzte kleine Junge. Der ist echt verletzt. Also je mehr du dich traust, in Verbindung zu gehen mit diesem Verletzten in dir, desto weniger kann es aus dem Hinterhalt und unbewusst agieren. Verstehst du? Mhm. Sowas funktioniert ja nur, wenn es automatisiert und unbewusst abläuft. Mhm. In dem Moment, wo du im inneren Kontakt bleibst, ist der Automatismus, kann ja nicht mehr so anspringen.
Aber was bedeutet das? Bedeutet das, ich muss das erst irgendwie in den Griff bekommen, bevor ich überhaupt...
Das ist ein fließender Prozess.
Weil es ist ja in Beziehungen, das ist das, was ich gerade vorher gesagt habe, es ist in Beziehungen ja so real, dass dieses, dass auf einmal dieses Infragestellen da ist, das ist real, mit all diesen ja, Fragen, die kommen.
Aber ich weiß, dass das so ist, aber je mehr du mit dir in Verbindung bist, desto weniger läuft dieses Infragestellen ab, sondern du ertappst dich viel früher und merkst, aha, hier kommen wieder die ersten Zweifel, was ist denn da? Und dann gehst du in diese Verbindung mit dem inneren Kind und dann stellt sich die Verbindung mal bewusst her, wie wir es eben gemacht haben. Und dann spürst du, dass das Schattenkind, der kleine Junge, sagt, ey, sei vorsichtig. Ey, am besten machen wir jetzt so, als ob uns das wieder alles egal ist. Nee, die ist nicht so gut. Komm, weg da, wir könnten verletzt werden. Siehst du, ne? Und dann wird es dir bewusst. Und dann kannst du als Erwachsener sagen, ach, hör mal zu, mein Schatz, die Anke ist nicht die Mama. Und ich weiß, das war damals schlimm. So. Und dann kann das nicht so zuschlagen, dieser Mechanismus. Und es gibt noch was ganz Wichtiges, dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Und das ist das A und O, um das tiefgreifend zu verändern. Du musst diesem kleinen Jungen in dir begreiflich machen, dass nicht du der Fehler warst, sondern die Mama Fehler gemacht hat. Denn solange du identifiziert bist, und das bist du, du glaubst ja, dass du nicht genügst und dich anpassen musst, bist du der Fehler. Das hast du ja als kleines Kind gedacht. Ich bin verkehrt. Wenn ich besser wäre, wenn ich lieber wäre, dann würde die Mama mich lieber haben. Und das glaubst du bis heute. Also ist es wichtig, dass du auf einer tiefen Ebene verstehst, dass die Mama der Fehler war, nicht du. Beziehungsweise, dass sie Fehler gemacht hat. Erst dann wirst du diese Glaubenssätze ihr vor die Tür stellen. Die gehören zu ihr, die gehören gar nicht zu dir.
Und das habe ich schon gemacht.
Aber nicht erfolgreich.
Das ist das, was, es ist immer dasselbe, das, was man versteht und was man im Kopf macht, das ist so was anderes wie...
Genau.
Ja. Also, ich habe ihr von meinem Verstand her, von meinen Gedanken her, auch in Gesprächen und so, habe ich ihr alles zurückgegeben und vor ihre Tür gestellt. Aber ja, diese Gefühle, die sich in all dieser Zeit zu einer inneren Wahrheit
richtig
verankert haben, die lassen sich halt nicht zurückgeben. Die sind, ja.
Ich glaube schon. Ich glaube, und dafür ist dieses Gespräch, finde ich, ein wahnsinnig gutes Beispiel. Also es ist richtig super irgendwie. Weil das so deutlich macht, du hast sehr, sehr gut reflektiert und dir ist vieles wirklich klar. Aber es ist auf der reflektierenden Ebene, ich sag mal, im frontalen Kortex geblieben und hat die Amygdala nicht erreicht. Und das ist ja so häufig der Fall. Also es hat deine Gefühle nicht wirklich erreicht. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass du in viel engeren Kontakt mit deinen Gefühlen gehst. Mit diesen inneren Verletzungen und auch sonst mit Gefühlen, auch mit positiven Gefühlen. Also dass du mehr ins Gefühl und weniger Kopf, weil dein Kopf arbeitet hervorragend, da hast du gar keinen Trainingsbedarf. Der Trainingsbedarf liegt in der Verbindung zwischen Kopf und Gefühl. Also dass die Gefühle mehr Raum haben dürfen. Und du sie besser verstehst und dass du in dieses Mitgefühl mit diesem verletzten Anteil in dir gehst, mit diesem verletzten kleinen Jungen, weil der ist die Entscheidungszentrale bei dir, nicht dein Kopf. Der macht die Entscheidung, nicht der innere Erwachsene. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Verbindung stärkst, also dass du wirklich in Verbindung gehst.
Was könnte da unterstützen? Sind das irgendwelche Meditationen? Ich habe mir schon über Hypnose Gedanken gemacht.
Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Also erstmal kann ich deinen Therapeuten unterstützen, indem du das auch nochmal so thematisierst. Und zweitens ist das so eine, wie so eine innere Haltung im Alltag. Es ist eigentlich so was man immer so durchgehend praktizieren kann. Du merkst, irgendein Gefühl kommt auf. So, und anstatt es so reflexartig beiseite zu schieben, was wir ja gerne tun, hältst du kurz inne und sagst, Moment mal, was fühle ich hier eigentlich gerade?
Ja, oft weiß ich das aber gar nicht.
Ja.
Ich brauche viel. Also ist wirklich so, das ist auch beschreibend. Ich spüre mich am besten, wenn ich allein bin.
Klar. Weil kein potenzieller Erwartungsträger im Raum ist. Weil sobald ein anderer Mensch da ist, springt dein Programm an, dass du mehr auf den anderen achtest als auf dich selbst. Du kannst es viel im Alleinsein trainieren. Dann kannst du die Trainingsstufe irgendwann erhöhen und sagen, wie fühle ich mich denn jetzt mit dir im Raum oder mit dir im Raum. Wichtig ist, dass du die Verbindung intensivierst und diese verletzten, traurigen, verlassenen, beschämten, ängstlichen Gefühle mehr Raum bekommen, damit du sie besser integrieren kannst. Und dann werden sich diese alten Programme auch auflösen. Also du brauchst auch mehr Selbstgefühl für deinen Wert und damit auch ein Gefühl, dass du Grenzen setzen darfst. Du nix, ich übersetze mal hier für die im Podcast zuhören. Ja, also ich denke, da liegt der Weg. Und wenn du da jetzt dran bleibst, wird sich auch viel für dich verändern. Und das braucht jetzt auch nicht die nächsten 40 Jahre, Alex. Na, weil du, also du hast es ja auch formuliert, deine Frustration, dass du eigentlich schon lange dran bist an den Themen und trotzdem jetzt hier wieder so das Gefühl hast, wie wenn du gerade anfängst. Aber wir haben ja festgestellt, stimmt nicht, hat alles gut eingezahlt auf dein erwachsenes Ich. Mhm. Super, kannst du sehr gut jetzt gebrauchen. Es braucht noch mehr die Connection zu diesem verletzten Anteilen und zu dem Gefühlsleben.
Mhm, ja, es ist natürlich einfach der Druck mittlerweile, weil man halt auch einfach irgendwie sieht, dass alle um einen herum irgendwie so ihr Beziehungsfamilienleben irgendwie aufgebaut haben, leben und ich selber an einem anderen Punkt stehe. Ja, das zahlt nochmal mehr mit drauf ein, auf diese Frustration.
Ja. Ja. Aber auch da ist zu gucken, ist das wieder so ein Erwartungsdruck, den du machst, oder ist es wirklich dein eigener Wunsch, eine Familie zu haben?
Woher weiß ich das?
Genau. Deswegen ist diese Verbindung mit den Gefühlen ganz, ganz wichtig. Dass du da sehr, sehr achtsam bist, auch über den Tag, weil auch ich glaube schon, dass du natürlich auch Gefühle hast, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Nur, dass du die so schnell wegdrückst.
Ich versuche da besser hinzuschauen.
Ja, hinzufühlen vor allem.
Hinzufühlen, ja.
Ja.
Und sie dann im besten Fall auch noch irgendwie Ausdruck zu geben. Ja.
Ja.
Mach mal leichter, mach mal schwieriger. Je nachdem.
Vor allen Dingen zu dem Schattenkind in dir, also diesem kleinen Alex, der sehr verletzt wurde und eine ganz tiefe Sehnsucht hat und gleichzeitig eine ganz tiefe Angst hat. Das ist das Wichtigste, und dass du für den Mitgefühl aufbringst. Dass der dir leid tut und dass du dich um den kümmerst.
Da muss mehr Aufmerksamkeit hin, ja.
Ja. Ich glaube, das ist auch das wichtigste Ergebnis in unserem Gespräch. Da ist auch dein Widerstand aufgetaucht, ne, wo du sagtest, ich will da gar nicht. Ne, ich hab, ne, so, da war ja dieser Widerstand, ich will mit dem nichts zu tun haben. Und wenn du den verändert bekommst, mit dem wirklich richtig in Kontakt zu gehen, dann wirst du auch viel größere Fortschritte machen. Dann wird alles viel schneller gehen, weil du dann raus aus dem theoretischen Reflektieren hin zu dem echten, gefühlten Verändern kommst.
Okay.
Dann geht es auch schneller.
Ja, man ist, oder ich bin natürlich viel mehr in den aktuellen Situationen und versuche da immer meine Erklärungen und meinen Sinn zu finden. Der Weg führt immer wieder zurück.
Genau. Das kürzt enorm ab. Weil der Rest ist ja nur noch Thema und Variation.
Ja, stimmt.
Okay.
Ja.
Wie geht es dir jetzt mit dem Gespräch?
Ja, es trifft mich an zwei verschiedenen Seiten natürlich. Ja, auf der einen Seite einmal die Traurigkeit, dass ich immer noch bei dem Thema Land, auf der anderen Seite aber auch einfach nochmal für mich klar bekommen zu haben, dass ich da nicht dran vorbeikomme. Ja.
Und damit, ich hoffe, auch Hoffnung.
Hoffnung ist immer da.
Weil die wollte ich dir damit eigentlich machen. Also, weil wenn du da jetzt klar siehst, hast du wieder richtige Handlungsspielräume, also was du tun kannst.
Ja.
Und ich sag dir, wenn du über diesen emotionalen Weg gehst und der verletzte Anteil da sein darf und nicht weggedrückt wird, dann wirst du auch viel schnellere Fortschritte machen.
Dann ist das der Weg.
Dann ist das der Weg.
Ja. Okay.
Danke dir.
Danke dir.
Ja, das war auch für mich ein sehr interessantes Gespräch mit Alex. Ich würde dem mal so das Etikett pädagogisch wertvoll geben, weil man anhand dessen, was er erzählt hat, nochmal so richtig verstehen konnte, diese zwei Welten, die ja jeder auch irgendwo in sich hat, dieser rationale innere Erwachsene, der auch gut reflektiert ist, und dann aber dieses innere Kind, was noch voller verletzter Gefühle ist. Und er war ja auch so ein bisschen enttäuscht. Er sagte ja, ich dachte, ich wäre schon viel weiter gekommen, weil er eben sehr viel auf der Erwachsenenebene reflektiert hat und das innere Kind nicht wirklich mit im Boot war. Und ich hoffe sehr, dass es ihm fortan viel besser gelingen wird, im Kontakt mit diesem verletzten Anteil, mit seinem Schattenkind zu bleiben. Weil das ist wirklich aus meiner Sicht der einzige Weg, diese alte Bindungsangst aufzulösen. Und ich hoffe, dass ihm das gelingen wird. Und dann bis zum nächsten Mal. Deine Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.